Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Alle wollen alt werden, aber niemand möchte alt sein. Dieser Satz fasst das Dilemma des Älterwerdens wohl ganz gut zusammen. Angesichts einer steigenden Lebenserwartung und immer mehr Menschen, für die Alter scheinbar nur eine Zahl ist und die sich vor allem auf Social Media gesund, fit, attraktiv und gefühlt ewig jung zeigen, hat das Älterwerden ein wenig seinen Schrecken verloren. Auch in der Werbung geht es zum Glück altersmäßig immer diverser zu. Vor dem Hintergrund ist der Begriff Langlebigkeit, auf Englisch Longevity, immer wichtiger geworden. Laut einer aktuellen Berechnung werden voraussichtlich jedes dritte Mädchen und jeder zehnte Junge, die heute geboren werden, ihren 100. Geburtstag erleben, die durchschnittliche Lebenserwartung von 83,4 Jahren für Mädchen und 78,5 Jahren für Jungen wird also von immer mehr Menschen locker übertroffen. Doch wer lange lebt, gewinnt leider nicht nur gesunde Jahre hinzu. Irgendwann schränken Beschwerden und typische altersbedingte Krankheiten die Lebensqualität ein. Dass das aber kein Schicksal und nur zu einem kleinen Teil in den Genen festgelegt ist, das ist die gute Nachricht. Vieles haben wir selbst in der Hand. Mit einem gesunden Lebensstil steigen die Chancen auf ein langes und gesundes Leben enorm. Dabei ist die Ernährung von eminent wichtiger Bedeutung. Und genau das ist Thema in dieser und auch der nächsten Ausgabe unseres Reformhaus-Podcasts. Mit unserem langjährigen medizinischen Reformhaus-Experten, dem renommierten Ernährungsmediziner Professor Dr. Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde im Emanuel-Krankenhaus Berlin, Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité und Autor einiger Bestseller zum Thema Ernährung und Fasten, sprechen wir über die zentrale Rolle der Ernährung für ein langes, gesundes Leben. In diesem ersten Teil geht es darum, auf was wir besser verzichten sollten und warum das Fasten uns viele gesunde Extrajahre schenken kann. Ja, es hat etwas gedauert, dass wir hier uns wieder im Reformhaus-Podcast treffen sozusagen. Physisch heute im Emanuel-Krankenhaus mit Ihnen. Und ja, umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt wieder miteinander sprechen. Hallo, Professor Michalsen.
Hallo, Frau Feldmann-Uhl.
Ja, wir beschäftigen uns mit einem Thema, das wohl jeden und jede irgendwann mehr oder weniger beschäftigt, je nach Alter mehr oder weniger. Aber irgendwann wird es ein Thema, nämlich die Frage, wie werde ich leben, wenn ich alt bin? Und damit meine ich natürlich nicht, wie geht's mir finanziell, wobei das natürlich auch wichtig ist für ein ruhiges Alter. Aber es geht um eine viel existenziellere Frage, nämlich wie gesund, wie fit, wie selbstständig werde ich sein, wenn ich alt bin? Ich glaube, das sind Fragen, die viele Menschen sehr beschäftigen, auch beunruhigen. Und vielleicht vorab erstmal eine grundsätzliche Frage, was ist Altern eigentlich? Ich würde sagen, im Grunde doch nichts anderes als ein biochemischer Prozess.
Ja genau, Alterung ist, das ist glaube ich die spannende Erkenntnis, am Ende natürlich ein biochemischer Prozess in unseren Körperzellen. Das ist vielleicht auch das, was die Faszination der Wissenschaft heute ausmacht. Man kann es immer genauer beschreiben, was eigentlich Alterung ausmacht. Das war auch der Startschuss, wo man gesagt hat, naja, wenn wir jetzt wissen, was eigentlich Alterung ist, welche Moleküle da beteiligt sind, dann können wir doch auch ein bisschen dran rumbasteln und das vielleicht verzögern.
Genau, aber ich glaube, wir werden uns in diesem Podcast weniger damit beschäftigen, wie die Forschung rumbastelt.
Genau, es geht ja um die Konsequenzen. Also was gibt uns jetzt die Forschung sozusagen? Tipps, Ratschläge, wo man sagen kann, okay, wenn man das macht, dann kann man, ja, man wird nie sein. Wir müssen alle sterben und wir werden alle alt, aber dann kann man vielleicht dieses Ziel erreichen, nämlich eben mobil und vital alt werden und auch alt sein. Es gibt ja diesen Spruch, alle wollen alt werden, keiner will alt sein. Und ich glaube, wenn wir vital oder mobil auch bis im hohen Alter sind, dann ist es nicht mehr so ein Problem, alt zu sein.
Ich habe vor, sehr alt zu werden und deswegen höre ich Ihnen jetzt umso genauer zu.
Wie alt wollen Sie denn werden?
In unserer Familie werden die Frauen vor allem sehr alt, also Mitte 90 ist Standard. Ja. Ich wollte noch mal ein bisschen was drauflegen.
Ja.
Und fragt dann gleich in dem Zusammenhang, genau, im Durchschnitt, wie alt werden wir im Augenblick? Was sagen die Zahlen?
Naja, es steigt stetig an. Die Frauen sind ja immer so 4 bis 5 Jahre über den Männern. Das wäre auch nochmal ein Thema. Die Männer leben halt gerne riskanter und ungesünder. Und die Frauen sind jetzt gut in den 80ern. Und das, also ich denke, wir sind jetzt schon so weit, dass wir sagen, zwischen 80 und 90, das wird langsam Realität durch den Fortschritt der Medizin.
Ja, also habe ich doch gute Hoffnung, dass meine Gene plus ihre Tipps dazu führen. Wobei über den Einfluss der Gene können wir gleich auch nochmal sprechen. Bleiben wir nochmal bei den Zahlen. Wie alt können wir denn rein theoretisch werden? Also gibt es eine Grenze nach oben? Weil wenn ich mir das Tierreich angucke, die Schildkröte macht es ja länger.
Genau, das war halt auch so eine spektakuläre Erkenntnis der Grundlagenwissenschaft, dass eigentlich deutlich wurde, dass diese Grenze, die ist nicht festgelegt wirklich. Es gibt ja Quallenarten, Turritopsis, Dornii, die werden hunderte von Jahren alt. Es gibt sogar Vermutungen, die sterben gar nicht. Und letztlich sind da ja aber schon auch die gleichen Zellprogramme wie bei uns präsent. Aber natürlich sind wir viel, viel komplexer. Und es gilt ja auch immer die Regel, es reicht, wenn man einen Tod stirbt. Das nützt nichts, wenn man 99 andere Tode verhindert hat. Und da sind wir als Menschen natürlich schon auch gefährdeter. Der älteste dokumentierte Mensch auf der Welt, das war Madame Calmon aus Frankreich. Sie wurde 122 Jahre alt. Und das ist schon so derzeit noch so die eiserne Grenze. Also wenn man so schaut, immer wieder die ältesten Menschen in Japan und so, irgendwie wird es dann doch so ab 115 wird's eng. Es gibt Forscher, die sagen, ach, 150 kriegen wir auch hin oder 200. Da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube letztlich schon, dass 120 ist so eine natürliche Obergrenze, reicht vielleicht auch.
Was man so beobachtet, vielleicht ist es nur eine gefühlte Wahrheit, aber es gibt tatsächlich immer mehr fitte, vitale, gesunde, alte Menschen. Jedenfalls, wenn man zum Beispiel auf Instagram unterwegs ist, wie Sie ja jetzt auch.
Genau.
Deswegen machen wir am Ende noch ein wunderbares Foto. Da gibt es so eine ganze Reihe an InfluencerInnen, so Golden Age, sage ich mal, die uns zeigen, dass es eben nicht alt sein nicht heißt, ich bin gebrechlich, ich bin krank, ich bin unfit, sondern das Gegenteil, auch sehr sexy noch. Das ist ja eine Kategorie, die man mit alten Menschen unverschämterweise überhaupt nicht mehr verbindet. Ist das ein Gefühl oder kann man das auch mit Zahlen belegen? Werden wir nicht nur älter, sondern auch gesünder älter? Oder, um gleich meine nächste Frage damit zu verknüpfen, wir haben ja auch sozusagen den Gegentrend, nämlich den Vormarsch der typischen Industriekrankheiten, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also altersbedingte Krankheiten. Herzkreislauf, Schlaganfall, Diabetes, Demenz, das sind ja so zwei so Bewegungen. Macht das eine das andere zunichte?
Also es ist schon so, das, was man natürlich auf in den Social Media, Instagram so sieht, diese wahnsinnig fitten Menschen, die mit beim London Marathon ist noch ein 99-Jähriger mitgelaufen, das ist schon die Ausnahme. Also, aber das ist die Zukunft, oder sagen wir so, das ist die Möglichkeit, das ist die Chance, die wir haben. Das Problem ist derzeit, wir werden alle älter, das sehen wir ja auch in der Demografie, das beschäftigt die Politik und das sieht man auf den Straßen, dank des medizinischen Erfolges, aber das ist nicht schön, wie wir alt werden. Also man überlebt heute den Herzinfarkt, man überlebt heute den Schlaganfall, man überlebt heute den Krebs, aber man ist angeschlagen, man wird gebrechlich und deswegen haben auch viele Menschen dann Angst vor einem Pflegefall zu werden und Demenz, es ist auch so eine angsterfüllte Erkrankung und die Aufgabe oder die Chance ist jetzt, dass man sagt, okay, die Medizin, super, was sie gemacht hat, aber die Medizin hilft uns nicht, vital die gewonnenen Lebensjahre zu nutzen, sondern da müssen wir selber in die Pötte kommen. Und das geht aber. Und das, was wir eben sehen auf den Social Media, sind so die ersten, die das dann so präsentieren, die noch Gewichte heben mit 90. Und da sind sich, glaube ich, alle Forscher einig, wenn man das macht, dann kann man auch höchstwahrscheinlich mit 100 relativ fit noch Fahrrad fahren und seine Gartenarbeit machen.
Wo ich es gleich aufgreifen darf, Gewichte heben, sprich Muskeltraining. Viele Grüße an Professor Frohböse, ist extrem wichtig für ein gutes Altern, wird gerne vernachlässigt. Aber wir machen da mal eine andere Reihenfolge auf. Also ich glaube, im Grunde ist den meisten Menschen klar, was es braucht, um gesund zu altern. ausreichende Bewegung, also körperlich und geistige Bewegung, würde ich sagen. Ausreichend Schlaf, wenig Stress, beziehungsweise dann eben auch Phasen der Entspannung. Soziale Einbindung ist ein sehr wichtiger Faktor. Aber wir reden über einen Faktor, und das habe ich auch erst im Gespräch mit Ihnen gelernt, der tatsächlich der wichtigste ist. Und dann kommt erstmal gar nicht. Das ist die Ernährung. Genau. Das ist nicht die Bewegung. An erster Stelle steht die Ernährung, wenn wir darüber reden, wie können wir nicht nur gesünder, sondern auch gesünder älter werden.
Ja, absolut auf den Punkt gebracht. Die Bewegung ist natürlich wichtig, um mobil und vital zu werden. Aber auch da, ich meine, wenn die Gelenke entzündet sind oder die Muskeln schmerzen und so alles, dann kann man auch nicht mehr richtig trainieren. Und da kommt also wieder die Ernährung ins Spiel. Und das sagen wirklich alle Studien, das ist der größte Hebel. Und um mal so eine Zahl reinzuwerfen, da geht man schon davon aus, dass richtige versus falsche Ernährung, das macht bis zu 15 mehr gesunde Lebensjahre aus. Das ist schon eine Zahl.
Also das finde ich eine sehr erstaunliche Zahl. Das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen. Ich frage mich gerade, wie man das überhaupt so genau ausrechnen kann, wie viel gesunde Lebenszeit mehr drin ist.
Ja. Ich muss natürlich fairerweise sagen, diese Zahlen, die wirken präziser, als sie sind natürlich. Ne? Das sind alles diese epidemiologische Studien, da gibt es viele Fehlermöglichkeiten. Aber es sind große Zahlen, also von zig Millionen von Menschen. Und deswegen artikuliere ich das jetzt auch. Das sind die Zahlen, die wir haben. Ne? In dem Bereich spielt sich das ab. Individuell gibt es dann immer noch viele Einflussfaktoren, das ist schon klar. Ne?
Sie sagen, ich artikuliere das jetzt. Sie haben das in einem Buch artikuliert, Ernährung, meine Quintessenz. Und Sie versprechen uns in die Hand, ich nehme das jetzt mal vorweg, dass wir wirklich unser Leben verlängern können und verbessern können, wenn wir eben vor allem an dieser Stellschraube Ernährung drehen.
Genau, deswegen wollte ich unbedingt dieses Buch auch schreiben, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, um das nochmal zusammenzufassen. Also damit klar wird, es gibt diese Möglichkeit. Und der zweite Punkt, aber jetzt neben den Informationen, die in dem Buch sind, mich ärgert auch immer, es gibt einfach auch so viel Verwirrung, ne, in dem Bereich Ernährung durch ganz viele unterschiedliche Studien und Influencer. Jeder hat ja eine Meinung dazu, ne, und manchmal werden die Dinge verwechselt, ne. Gewicht abnehmen ist toll und das ist wichtig, aber das heißt jetzt nicht, dass eine Diät, mit der man Gewicht abnimmt, auch die Diät ist, mit der man länger lebt. Da muss man dann genauer hinschauen. Und wenn man das macht, so ging es mir, dann wird's doch relativ klar, und dann, ja, ich habe mich einfach auch gefreut zu sehen, dass so eine Ernährung extrem wichtigen Beitrag leisten kann, habe ich schon gesagt, und dass es ja am Ende auch gar nicht so kompliziert ist. Aber natürlich, man muss es machen. Also das wie beim Sport auch, man reden halten bringt nichts, man muss es halt umsetzen. Ja.
Genau, dann reden gleich übers Machen. Nochmal so ein paar Fakten. Das haben Sie eben auch schon angedeutet. Das wissen wir ja, Frauen haben immer Vorteile. Das heißt, auch wenn Frauen und Männer sich jetzt, unsere ZuhörerInnen, sich schon mal den Bleistift geholt haben und gleich mitschreiben wollen, oder ehrlich gesagt würde ich dann auch Ihr Buch einfach mal empfehlen. Schlicht und ergreifend, da kann man alles nachlesen.
Da ist alles zusammengefasst.
Ist dieser Vorteil, den man eben durch Änderung seines Lebensstils in Sachen Ernährung, ist der Vorteil bei Männern und Frauen ähnlich stark oder gibt es da auch wieder Unterschiede?
Ja, das Witzige ist, dadurch, dass die Männer sich generell einfach schlechter ernähren als die Frauen, die Männer halten sich ja so potenziell für unsterblich, haben die Männer noch mehr davon, wenn sie sich gesund ernähren. Das heißt, in diesen Studien, also wenn ich da von 15 oder 13 bis 15 Jahren spreche, das ist vor allem das, was die Männer erreichen können. Bei den Frauen sind es eher 11 bis 12 Jahre. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Frauen benachteiligt sind, sondern die Frauen werden eben schon älter, weil sie sich das, hier kann man jede Umfrage, jede Studie nehmen, die Frauen essen mehr Gemüse, mehr Obst, essen weniger Wurst, braucht man sich nur irgendwie so ein Grillfest anzugucken, wer sich die dicksten Koteletts holt, natürlich die Männer. Und deswegen haben die Männer am meisten Vorteil, wenn die anfangen würden, sich gesund zu ernähren.
Ja, scheint mir logisch. Und gibt es auch ein zu spät? Also wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht schon ja in den 60ern ist oder in den 70ern, ist es dann schon egal nach dem Motto, ach, jetzt brauche ich auch nichts mehr zu ändern? Oder würden Sie sagen, nein?
Nee, es ist gar nicht egal. Das freut mich einfach sehr, auch in meiner täglichen Beratung, wenn man sich diese Studien und die Kurven anschaut. Da, dieser Vorteil von, sagen wir mal, 13, 15 Jahren, den hat man, wenn man mit 20 anfängt. Mit 20 fängt aber keiner an, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber selbst wenn man mit 80 anfängt, hat man noch einen Vorteil von 3 bis 4 Jahren, also gesunde Jahre. Ne? Und das heißt, das ist auch wie beim Sport, es ist tatsächlich nie zu spät. Das sieht man ja auch in den Reha-Kliniken. So, man kann auch mit 85 mit Krafttraining anfangen. Das ist ganz verrückt und genauso kann man es mit der Ernährung machen.
Ja, der Körper ist sehr anpassungsfähig, aber machen ist das Entscheidende.
Genau. Das ist halt, ja, das ist halt das Blöde an der Geschichte.
Nö, finde ich gar nicht blöd. Also ich finde das eher ermutigend. Es ist eher eine Option. Guck mal, was du machen kannst. Genau. Es liegt schon bei dir. Und jetzt höre ich aber auch schon von meinem inneren Ohr, ja, aber die Gene. Ich habe da eine schlechte Veranlagung in unserer Familie. Es ist so und so. Ich denke, die Gene haben natürlich, spielen auf jeden Fall eine Rolle. Inwieweit kann man das gegeneinander rechnen, sage ich mal, Lebensstil, Gene?
Ja, das war natürlich auch für mich das absolut Beeindruckende bei der Recherche zu meinem Buch, dass die Bedeutung der Gene, also je mehr ich die wissenschaftlichen Studien konsultiert habe, das schrumpfte immer mehr. Ne? Also wir hatten im Studium noch gelernt, Gene 30-40%. Und wir haben ja heute viel größere Daten. Und das steht heute bei 10% ungefähr.
Oh, wow.
Also das ist, es natürlich muss man immer sagen, es gibt natürlich immer einzelne Erkrankungen, die haben eine extrem starke genetische Komponente. Aber wir reden ja jetzt über die großen, über die häufigen Erkrankungen, die zu frühem Tod führen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Darmkrebs, Prostatakrebs. Da schrumpft das wirklich brutal zusammen, sodass man sagen kann, die Gene bestimmen, wie unsere Nase aussieht, welche Haarfarbe und welche Augenfarbe. Ja, aber wie früh oder spät wir sterben, haben die relativ wenig zu sagen.
Wir haben es also wirklich in weiten Teilen in der Hand. Das finde ich eine super Nachricht. Die haben wir übrigens schon häufiger von Ihnen gehört. Ja. Umso positiver, finde ich, ist die Wirkung.
Ja, ist auch wichtig, nochmal zu sagen. Weil ich sag mal so, wenn man so durchs Leben geht, dann denkt man, ja, aber es ist doch so, es gibt doch Familien, da haben alle einen Herzinfarkt und es gibt die Familien, wo alle dick sind und so. Ja, die gibt es, aber es ist sozusagen eher, dass sich die Familienmitglieder sozial alle das Gleiche angewöhnen als die Gene. Ne? Und das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man sagt, ach ja, das ist meine familiäre Belastung, da kriegen alle einen Herzinfarkt, dann überlegen, Moment mal, aber wie ernähren die sich denn alle in der Familie und wie bewegen die sich? Und da kann man ausbrechen.
Da kann man ausbrechen und genau das machen wir. Es geht ums Machen. Wir haben ja 2 Folgen zum Glück mit Ihnen zu diesem Thema und wir wollen in dieser Folge jetzt mal darüber sprechen, was wir lieber nicht essen sollten, Ja. Schlicht und ergreifend. Es geht jetzt nicht um Verbote, sondern es ist hier eine Empfehlung, eine klare Empfehlung. Und bevor wir über Fleisch reden, ich möchte lieber mit was anderem anfangen, weil das komischerweise finde ich viel zu wenig im Bewusstsein ist, nämlich verarbeitete Lebensmittel.
Genau.
Und wenn man dann einkaufen geht und sich anschaut, was so um einen herum oft im Einkaufswagen landet, da möchte man am liebsten hingehen und sagen, kauf das nicht. Kauf dir doch lieber den Joghurt und die Erdbeeren dazu. Ja, und kauf dir nicht diesen fertig gemixten. Also verarbeitete Lebensmittel, Industrieessen nenne ich es mal, warum sollten wir darauf verzichten, wenn wir vital und gesund alt werden wollen?
Also wir sollten darauf verzichten, weil das einfach die wissenschaftlichen Daten, das immer mehr belegen und beweisen, dass das nicht gut für uns ist, zumindest nicht in großem Maße. Ne? Das ist auch ein Grundsatz, der war mir früher noch gar nicht so klar, aber im Prinzip ist halt je natürlicher ein Lebensmittel, desto besser für uns, weil wir sind auch natürlich. So, und je mehr verarbeitet, verpackt, verändert. Und da geht's gar nicht so sehr um Gentechnik. Da denken wir, ja, Hauptsache es ist nicht gentechnisch verändert. Nee, das geht um dieses Phänomen, dass man im Supermarkt Hochglanzprodukte sozusagen sieht und man sich eigentlich überlegt, naja, aber eigentlich sieht ja Essen so aus wie im Gemüseregal. Das ist natürlich und das muss nicht alles industriell hochverarbeitet sein. Und genau das ist es aber halt. Da muss man im Detail, darf man auch nicht alles schlecht machen, aber im Prinzip kann man sagen, alles, was natürlich ist, ist eher gesund und alles, was hochverarbeitet ist, ist eher schlecht. Für mich ist das Paradebeispiel immer der Maiskolben. Na, der wächst da und den kann man knabbern, den kann man auf den Grill legen oder einen Topf dämpfen, dann ist er immer noch süß. auch gentechnisch ein bisschen zu süß hergestellt heute, aber ist dann immer noch gesund. So, Mais in der Dose, da ist schon ein bisschen Salz und Zucker dabei und in der Dose, in diesem weißlichen Innenbelag, da sind Dinge drin wie Bisphenol A, das ist auch nicht gut für unser Darmmikrobiom. So, und dann endet das Ganze dann am langen Fließband in der Fabrik bei den Tortilla-Chips, die natürlich total ungesund sind, aber wo auch ich nicht aufhören kann, die zu essen. Das ist ja der Punkt, warum die Industrie das macht. Sie möchte, dass wir unbedingt süchtig nach diesem Lebensmittel werden und dann essen wir am Ende zu viel von dem Schlechten.
Im Grunde müsste ja auf jeder Packung von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln sowas stehen wie auf Zigarettenpackungen nach dem Motto Industrieessen verkürzt ihr Leben.
Ja, genau. Ja, ja, klar. Ich mache der Industrie jetzt auch nicht primär den Vorwurf, die will Geld verdienen. Ne? Aber das ist klar. Das Gesündeste wäre zum Beispiel ein naturreiner Joghurt. Der ist halt nur weiß. Und da braucht man auch keine bunten Spielzeugdinge draufdrucken auf und so. Einfach nur Joghurt. Ne? Aber klar, das ist ein schlechtes Geschäftsmodell. Ne? Also muss ich da noch drei andere Sachen dazu machen. Und das sind diese meterlangen Regale von unnützen Produkten.
Unnütze Produkte. Sie haben eben leider eins genannt. Und jetzt werden vor allem unsere männlichen Zuhörer wissen, ah ja, jetzt kommt das wieder. Fleisch und Wurst waren. Und trotzdem müssen wir es jetzt nennen, denn das gehört definitiv ganz oben auf die Liste, was man weglassen sollte, schlicht und ergreifend. Oder vielleicht sich einmal in der Woche oder einmal im Monat gönnen und dann ist gut.
Ja, da wenden sich schon viele ab und man kann es nicht mehr hören, aber es ist halt so. Man muss es immer wieder sagen, dass die Menge an Fleisch ist zu groß, die in Deutschland, in Frankreich, in Europa, in Amerika verzehrt hat. Und noch schlimmer ist eben die Wurst, weil die eben wieder verarbeitetes Fleisch ist. Und jeder, der mal in so einer Wurstfabrik sich das mal angeschaut hat, der weiß, das hat ja relativ wenig dann mit Fleisch zu tun, was da alles beigemengt wird. Da ist übrigens Salz, Konservierungsstoffe. Und deswegen immer mein Appell, es muss nicht 100%, Sie sagen es ja auch, ne? Sonntagsbraten ist okay. Bei der Wurst, da würde ich wirklich sagen, am besten null.
Trotzdem möchte vielleicht jemand von Ihnen mal ganz genau wissen, wieso verkürzt jetzt die Bratwurst mein Leben? Wenn ich jetzt regelmäßig Bratwurst esse oder ich mag gerne Wurstaufschnitt, warum verkürzt das mein Leben?
Also in der Wurst sind sehr viele gesättigte Fette. Und auch wenn man immer mal wieder bei Influencern was anderes hört, diese gesättigten Fette sind einfach ungesund. Die fördern Herzinfarkte, Schlaganfall, Krebs, Entzündungen. Und die Wurst ist einfach der super Lieferant von diesen gesättigten Fetten. So, damit die Wurst überhaupt schmeckt, wird viel Salz reingemacht. Die Wurst ist eigentlich neben Käse das hauptsächlich, wo das Salz in uns hineinkommt. Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt haben wir das Nächste. So, dann kommen Geschmacksverstärker rein. Und dann, damit die Wurst dann noch so richtig gut schmeckt, wird sie vielleicht noch auf den Grill gelegt. Und dann bilden sich durch das Erhitzen noch Zwischenprodukte, Acrylamid oder Nitrosamine. Die meisten davon sind eben auch krebserregend und schlecht für die Gefäße.
Derselbe Effekt wie bei Pommes, Chips.
Genau, genau. Und deswegen bleibt am Ende bei der Wurst, wie gesagt, bei Fleisch kann man ja noch sagen, das hat ja auch noch schon ein paar wertvolle Inhaltsstoffe, die braucht man nicht zwingend, die kann man auch über Gemüse und Hülsenfrüchte kommen. Aber bei Fleisch würde ich sagen, wenn es Bioqualität ist, da sind auch Nährstoffe drin. Bei der Wurst ist eigentlich nur Mist drin.
Und tierische Produkte, da sind wir auch wieder bei der Kuhmilch und Milchprodukten. Ja. Käse, leider esse ich sehr gerne Käse. Auch das sollte man dann lieber in Maßen genießen.
Da kommt es auf die Menge an. Ne? Das heißt, also bei den Milchprodukten ist der Joghurt freigesprochen. Also der Joghurt in den meisten Studien ist eher gesundheitsfördernd, wenn er den nicht mit irgendwelchen Zuckern und Fruchtzusätzen eben Naturjoghurt. Milch ist als Getränk nicht geeignet und beim Käse ist es so, der gereifte Käse, der wird dann wieder eher gesünder. Durch diese Fermentierung entstehen dann mehr günstige Substanzen. Das heißt Pecorino, Parmesan, die sind dann wieder eher zu empfehlen und die isst man ja auch nicht in so Monstermengen. Also beim Käse mache ich es einfach so, man kann Käse essen, aber man soll bitte jetzt nicht
Fingerdick
aufs Butterbrot machen. Das schmeckt, ich weiß das auch, das schmeckt sehr, sehr gut, aber da lebt man wahrscheinlich nicht ganz so lange dann.
Ja, auf die Liste gehört natürlich auch Limonade, sollte man am besten überhaupt nicht kaufen. Ich meine, wenn, kann man sich ja auch gerade jetzt im Sommer, es gibt so tolle Schorlen, die man sich machen kann.
Ja, Limonade ist hochverarbeitet, ist schlecht, Cola-Getränke auch schlecht. Beim Saft, tja, leider Gottes, ist Saft auch nicht so das Getränk, das man auf seiner Liste oben haben sollte, wenn man alt werden will. Man denkt immer, Saft ist total gesund, ist ja Obst, ne? Aber gesund ist das Obst und nicht der daraus abgepresste Saft, ne? Weil wenn der Saft abgepresst wird, nimmt man eigentlich was sehr Wichtiges weg, die Ballaststoffe. Und die braucht man auch wieder, um alt zu werden. Insofern, wenn man was macht, dann in Schorle geht und am besten eben naturtrüb die Säfte und je weniger gefiltert, desto besser.
Ja, und Weißmehl ist natürlich auch immer so ein Thema. Weißmehl sollte man tatsächlich auf seine Anti-Aging-Liste schreiben.
Absolut. Natürlich, ich esse auch mal ein Brötchen am Sonntag oder ein Baguette. Aber bei dieser Studie, die 13 bis 15 Lebensjahre präsentiert hat, da waren Vollkornprodukte auf Platz 3. Also Platz 1 waren Hülsenfrüchte, dann kamen Nüsse und dann kamen schon Vollkornprodukte. Also Brot und Nudeln immer Vollkorn und das Weißmehl, ja, wie gesagt, das wie mit dem Sonntagsbraten, ne?
Genau. Und haben Sie sonst noch Lebensmittelprodukte, die definitiv auf diese Liste gehören, die wir jetzt vergessen haben? Ich weiß, Sie sagen es nicht gerne, gar nicht gerne im Sommer, aber Eis. Ich weiß, Sie gucken schon immer so säuerlich, wenn ich das Wort Eis.
Nee, ich mag Eis auch total gerne und meine Kinder lieben es auch, aber das ist einfach der Wahnsinn, wie viel Eisdielen und
die ich habe es ja auch schon mal in dem Podcast gesagt.
Genau. Und durch diese Kühlung wird die Süße maskiert. Das ist fatal.
Haben wir was vergessen, was unbedingt auf diese Liste gehört von Lebensmitteln, von Dingen, auf die wir besser verzichten?
Zwei Dinge sind mir noch wichtig. Nochmal bei diesen hochverarbeiteten Sachen einfach die Produkte anschauen. Ne? Und wenn da wirklich mehr als 8 bis 10 Zusatzstoffe aufgedruckt sind, Emulgatoren und Konservierungsstoffe und Aromen, dann würde ich es nicht kaufen. Es gibt da auch immer Ausnahmen. Das ist wirklich nur eine ganz grobe Regel, 8 bis 10 Zusatzstoffe. Da kann man lange tief jetzt eintauchen, aber irgendwie so als Orientierung würde ich sagen, einfach ein Gefühl dafür kriegen. Ne? Und wenn das wirklich, das ist alles ganz, ganz klein gedruckt, ne? Da drauf gucken. Und wenn die nicht endet, diese Liste, dann das wieder ins Regal stellen. Und das Zweite ist leider Fisch. Da mache ich mich immer total unbeliebt. Aber es ist so, der Fisch ist inzwischen so mit Mikroplastik, mit Schwermetallen, mit Umweltgiften. In der Regel, nicht irgendeiner aus einer österreichischen Bergforellen, was weiß ich.
Mit der Hand gefangen.
Mit der Hand gefangen. Aber der normale Fisch, Pangasiusfilet und dieses ganze schlimme Zeugs, das würde ich nicht mehr essen. Und ich weiß, dass ich mich damit unbeliebt mache. Es ist auch noch nicht alles zu Ende erforscht, also gerade Richtung Mikroplastik. Aber klar ist, es ist einfach viel drin. Und ich persönlich denke mir, das Risiko gehe ich lieber nicht ein.
Genau, Sie haben, glaube ich, auch treffend gesagt, lieber das essen, was der Fisch isst, nämlich Algen.
Algen, ja, genau, genau.
Aber da kommen wir dann nämlich auch noch gleich in der nächsten Folge dazu. Ja, kein Fisch oder lieber wenig Fisch und wenn dann nur guten Fisch. Und da nochmal ein Hinweis auch, das finde ich ist ja heutzutage echt möglich, nämlich wenn Obst und Gemüse dann doch in Bioqualität, weil die ganze Schadstoffbelastung, die gibt's auch bei Biogemüse, aber weniger. Stimmen Sie mir dazu?
Es gibt diese Regel, wenn die Pflanze leiden muss, dann produziert sie mehr Schutzstoffe, um zu überleben. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn die Pflanze nicht gedüngt wird mit Pestiziden, vor Ungeziefer geschützt wird, dann fängt sie an, sich selber zu schützen. Und deswegen sind in den Schalen von Bio doch tendenziell mehr tolle Dinge, Polyphenole, das sind keine Vitamine, wie gesagt, beim Vitamingehalt, der hängt von der Sonne ab, da ist kein Unterschied. Aber Polyphenole sind mehr drin, wenn es in Bioqualität ist, also wenn ich jetzt Beeren oder Äpfel oder sowas kaufe. Ich weiß, es ist teuer, aber es lohnt sich, sagen wir mal, das zu machen. Der Hauptgrund für Bio ist aber, dass einfach weniger Pestizide, Herbizide drin sind. Und weil man soll ja das Obst unbedingt mit der Schale essen. In der Schale sind ja die besten Sachen drin. Aber wenn etwas gespritzt ist, dann ist es nicht gut, es mit der Schale zu essen. Also gerade für mich sind Äpfel, ich finde Äpfel ist einfach das beste Obst, was wir hier einfach in Deutschland haben, sind super gesund. Und die sind nicht mal so teuer in Bio-Qualität. Und da würde ich sagen, immer Bio.
Und auch Beeren immer Bio?
Ja, Beeren werden natürlich sehr, sehr teuer. Ja. Bei Beeren empfehle ich eigentlich auf Tiefkühlqualität zu gehen. Also gutes Beispiel sind Heidelbeeren. Die sind sowieso am besten, wenn es Wildheidelbeeren sind und nicht diese Kulturheidelbeeren, die überall in den Discountern stehen. Und die Wildheidelbeeren sind selbst in Bio-Qualität tiefkühl, sind noch einigermaßen bezahlbar.
Ja, also ich merke schon, wir gehen jetzt schon immer mehr dahin. Was wir essen sollten. Deswegen machen wir an dieser Stelle jetzt erstmal einen ersten Cut, einen kleinen Punkt. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge, nämlich, dass wir darüber reden, was wir essen sollen, unbedingt. Und das wird dann auch schmecken.
Genau.
Wir vom Reformhaus haben es doch immer schon gewusst. Ein gesunder Lebensstil und dabei vor allem die gesunde, pflanzenbasierte Ernährung sind zentrale Faktoren für ein langes, gesundes Leben. Wir unterstützen euch dabei mit gesunden, natürlichen Lebensmitteln in allerbester Bioqualität und sinnvollen Nahrungsergänzungsmitteln. Und wir können das eben im Gespräch genannte neue Buch von Professor Andreas Michalsen wirklich empfehlen. Ernährung, meine Quintessenz, erschienen im Insel Verlag. Wissenschaftlich fundiert auf der Basis der neuesten Studienlage und gleichzeitig einfach und praktisch klärt er uns da auf, wie wir allein mit guter Ernährung gesund und vital alt werden können und mit großer Wahrscheinlichkeit sogar um einiges länger leben werden. Wenn das keine guten Aussichten sind. Ich freue mich schon auf die zweite Folge mit Professor Michalsen. In diesem Sinne, bis demnächst hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.